Ein Müsli mit Nüssen, Aprikosen und Hafermilch zum Frühstück und zum Mittagessen jetzt dann bald Penne Arrabbiata. Das steht heute bislang auf meinem Speiseplan. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Utopia-Podcasts. Heute wird es kulinarisch.
Der Utopia-Podcast.
Hi, ich bin Lena aus der Utopia-Redaktion und heute geht es um etwas, das ich persönlich sehr gerne mache, nämlich das Essen. Ich würde mich als Genießerin bezeichnen, mir ist es aber schon auch sehr wichtig, dass meine Ernährung im Großen und Ganzen gesund ist. Falls es euch ähnlich geht, ihr aber noch unsicher seid, wie ihr eine gesunde und nachhaltige Ernährung in euren Alltag integrieren könnt, bieten wir euch in dieser Folge ein bisschen mehr Orientierung. Heute geht es nämlich um die Planetary Health Diet. Und keine Sorge, mit Diet, also Diät und Abnehmen, hat das Ganze gar nicht so viel zu tun. Ganz im Gegenteil, es geht um eine Ernährungsform, mit der niemand mehr hungern soll. Und weil nicht nur Essen in guter Gesellschaft einfach mehr Spaß macht, sondern auch Podcast aufnehmen, habe ich mir einen Gast in die Sendung eingeladen, meine Kollegin Jana. Hi.
Hallo Lena.
Schön, dass du da bist. Bevor es losgeht mit der Folge, hier erst noch kurz Werbung.
Menschliches Verhalten beeinflusst die Gesundheit unserer Umwelt und ihrer Lebensräume. Unser eigenes Wohlbefinden können wir dann erhalten, wenn es ihr fortlaufend gut geht. Wir bei DM setzen uns für einen nachhaltigeren Umgang mit Ressourcen ein und unterstützen Menschen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Was wir dabei genau tun, kannst du dir beispielsweise über den DM-Produktweg bei ausgewählten Produkten unserer DM-Marken anschauen. Dabei unterstützen wir das nachhaltige Engagement unserer Partner und leisten einen Beitrag für Investitionen in die Zukunft.
Werbung Ende. Jana, wir wollen über die Planetary Health Diet, ich werde sie einfach auch mal PhD oder PhD nennen, wenn ich keine Lust habe, sie komplett auszusprechen.
Verstehe ich.
Bestimmt wissen ja nicht alle ZuhörerInnen, was das genau ist, deshalb würde ich das jetzt am Anfang mal einmal erklären. Die Planetary Health Diet hat gleichermaßen die Gesundheit des Menschen, aber auch die unseres Planeten im Fokus. Ein internationales ForscherInnen-Team hat mit genau diesem Anspruch einen speziellen Speiseplan entwickelt und wollte eine gesunde und nachhaltige Strategie entwerfen, mit der man auch im Jahr 2050 die gesamte Weltbevölkerung ernähren kann. Denn Hochrechnungen zufolge kann die Weltbevölkerung dann 10 Milliarden Menschen betragen. Das Ergebnis dieser Strategie haben die Forschenden im Januar 2019 in der Fachzeitschrift The Lancet veröffentlicht und rausgekommen ist eben die Planetary Health Diet. Die hat auch prominente Fans, zum Beispiel Moderator und Arzt Eckart von Hirschhausen, erklärte schon 2021, und da zitiere ich jetzt, die Idee einer Planetary Health Diet verbindet das, was dem Körper gut tut, mit dem, was dem Planeten gut tut. Und das ist vor allem weniger Fleisch, weniger Zucker und Milchprodukte, mehr Nüsse, Hülsenfrüchte und buntes Gemüse.
Eckart von Hirschhausen war doch auch schon mal in unserem Podcast, richtig?
Ja, der war schon mal zu Gast. Die Folge können wir euch gerne verlinken, wenn ihr da nochmal reinhören möchtet. Ist schon ein bisschen her, aber auf jeden Fall immer noch spannend. Ich habe es gerade schon genannt, also beziehungsweise ich habe den Eckart von Hirschhausen zitiert. Weniger Fleisch, weniger Milchprodukte, mehr Gemüse. Wichtig ist noch festzuhalten, dass die Planetary Health Diet nicht rein vegan oder vegetarisch ist, aber sie ist auf jeden Fall pflanzenbasiert oder pflanzenorientiert. Stellt sich die Frage, was man denn dann wirklich ganz genau essen soll, wenn man sich nach dieser Diät ernährt, und was man nicht essen soll. Jana, du hast dir das ja wirklich mal näher angeschaut.
Genau, also bei der Planetary Health Diet, das ist jetzt kein komplett fertiger Speiseplan, der gesagt, so und so viel Gramm Haselnüsse bloß das, sondern er geht nach verschiedenen Lebensmittelgruppen und wie viel man davon pro Tag essen sollte. Ich habe da jetzt mal ein paar Beispiele mitgebracht. Das bezieht sich auf eine Ernährung von 2500 Kilokalorien. Genau, und die Übersicht können wir dann auch nochmal in den Shownotes verlinken, falls ihr da nochmal näher reinschauen wollt.
Ja, auf jeden Fall. 2500 Kalorien, Kilokalorien erscheint mir jetzt für dich und mich ehrlicherweise recht viel. Das ist nämlich an Männern angelehnt. Ich habe in der Vorbereitung für die Folge mal nachgerechnet, wie viel es denn an Kilokalorien für mich empfohlen wird, und bin auf gute 1900 gekommen. Da spielen so Sachen rein wie, wie viel bewege ich mich, habe ich eine sitzende oder eine handwerkliche Tätigkeit, wie alt bin ich, wie viel schlafe ich und so. Also es ist auf jeden Fall ein Stück weit weniger. Wenn ihr das wirklich umsetzen wollt, dann rechnet da am besten davor nochmal nach.
Genau, also ich habe jetzt einfach die Zahlen aus der Quelle genommen, die eben an 2500 Kilokalorien orientiert sind, aber das kann man dann ja auch umrechnen. Eben für diese 2500 Kilokalorien gilt dann bei Fleisch, du hast ja schon gesagt, weniger Fleisch, maximal 76 Gramm pro Tag, wobei sich das nochmal aufteilt, und zwar maximal 49 Gramm Geflügel und maximal 28 Gramm Rind, Schwein oder Lamm.
Also für mich klingt es nicht wenig, immer noch 76 Gramm Fleisch am Tag. Das ist aber tatsächlich halb so viel wie das, was die Deutschen aktuell essen. Muss man sich auch mal auf die Zunge zergehen lassen. Komisches Bild. Wenn man zum Beispiel jetzt von einem Schnitzel, einem Schweineschnitzel ausgeht, ich habe das jetzt mit 140 Gramm berechnet, dann kann man nach der Planetary Health Diet alle 5 Tage einen Schnitzel essen.
Genau, und dann zusätzlich noch Geflügel, oder? Also das bezieht sich jetzt dann auf das
Genau, Schwein. Das bezieht sich nur auf das Schweinefleisch, ja.
Ja. Genau, auch was, wo man weniger von essen sollte, wären Eier. Da ist die Angabe maximal 25 Gramm pro Tag. Je nachdem, wie groß und schwer so ein Ei ist, entspricht es dann so ungefähr 3 Stück pro Woche. Aber auch nur, wenn man die obere Grenze der Spannweite der Empfehlungen nimmt. Genauso wie bei Schwein und Geflügel auch. Das war die obere Grenze der Spannweite.
3 Stück pro Woche, kann man hinbekommen. Bei Milchprodukten sind es 250 Gramm am Tag. Das ist jetzt, wenn man so einen kleinen Joghurtbecher sich vorstellt, der hat immer so 150 Gramm, kann man dann immer noch zusätzlich eine Scheibe Käse essen oder einen Schluck Milch trinken. Ich finde es recht viel, ehrlicherweise, wenn ich jetzt so an für mich, an meine Gesundheit und Gesundheit des Planeten denke. Wovon sollten wir aber, weil das war jetzt alles, wo wir weniger essen von sollten, wovon sollten wir denn mehr essen?
Ganz klar Hülsenfrüchte und Nüsse. Also das sind 2 Sachen, von denen wir derzeit nur einen Bruchteil dessen essen, was da empfohlen wird. Genau, und ich meine, bei Obst, Gemüse gibt es wahrscheinlich auch einige Leute, die da noch deutlich häufiger zulangen können. Hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, auch wie man sich aktuell schon ernährt.
Das stimmt. Du hast ja gerade auch schon bei den Eiern eine Spannweite erwähnt. Das heißt, ich habe jetzt keinen festen Wert, dass ich eben diese 3 Eier, ich habe die Grammzahl vergessen, 3 Eier pro Woche essen darf, sondern ich kann da ein bisschen variieren.
Genau, also es ist so, wenn man sich diese Tabelle anschaut, die wir auch in den Shownotes verlinkt haben, dann sieht man, dass da einmal ein empfohlener Wert steht. Bei Nüssen wären das zum Beispiel 50 Gramm pro Tag und hinten dran ist dann aber auch eine Spannweite angegeben. Das wäre jetzt bei den Nüssen 0 bis 75 Gramm. Also der empfohlene Wert liegt immer irgendwo in der Mitte, aber auch nicht unbedingt ganz genau in der Mitte. Und das liegt daran, dass die PhD so leicht umsetzbar für alle Menschen sein soll. Also weil man soll sie ja weltweit umsetzen können, wo ja auch die landwirtschaftlichen Bedingungen und auch die Ernährungsgewohnheiten ganz unterschiedlich sind. Und zum Beispiel auch, wenn man eine Nussallergie hat. Also da sollte man dann halt wirklich besser 0 Gramm Nüsse essen.
Absolut. Und Nussallergie ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Oder halt auch, ob man sich vegetarisch oder vegan ernährt. Spielt ja auf jeden Fall mit rein dann.
Genau, also auch das ist eben so, dass die Spannweite es ermöglicht, dass man auch 0 Gramm tierische Produkte zu sich nimmt oder 0 Gramm Fleisch, aber eben auch Milchprodukte. Und je nachdem muss man dann bei den anderen natürlich auch die Spannweite ein bisschen mehr anpassen, um insgesamt auf die Kalorienzahl zu kommen. Also ne, wenn man bei Fleisch dann 0 nimmt, dann braucht es halt ein bisschen mehr Obst und Gemüse. Und da gibt es auch eine interessante Veröffentlichung zu vom WWF Deutschland. Der hat die Empfehlungen der PhD nämlich mal genauer unter die Lupe genommen und die dann spezifisch auf Deutschland angewandt. Und in dem Zuge hat er die Empfehlungen auf 3 Ernährungsweisen runtergebrochen. Also einmal für Menschen, die sich vegan ernähren wollen, einmal vegetarisch und einmal flexitarisch.
Flexitarisch nur, falls es nicht ganz klar ist, ist, dass man tierische Produkte durchaus mal konsumiert. Also flexibel sozusagen bleibt.
Genau, aber halt eben in Maßen und mehr wäre ja mit der PhD auch gar nicht drin.
Stimmt.
Und was der WWF dann gemacht hat, zum einen hat er beispielhafte Wochenmenüs entwickelt, eben für jede der Ernährungsweisen eine, um so zu zeigen, wie eine Ernährung nach der PhD praktisch aussehen kann. Ich habe mir das mal angeguckt, vor allem für das Vegane, aber auch die anderen. Und meine erste Reaktion war da so ein bisschen, puh, also so als Vollzeit-berufstätige Person brauche ich da dann aber noch jemanden, der für mich kocht, weil das waren 3 frisch zubereitete Gerichte jeden Tag und zwar unterschiedliche plus Snacks, die dann auch teilweise noch selbst gemacht waren und eben nicht mal einfach kurz einen Apfel. Und ich bin sicher, dass da vieles davon gesund und auch super lecker ist, aber halt eben aufwendig.
Sorry, kann ich dir nur zustimmen? Ich habe nämlich auch reingeschaut, es schaut alles echt lecker aus und gut und frisch und toll. Aber ich dachte mir auch so, boah, also 5 Sachen dazu bereiten am Tag, das ist ordentlich, ist eine ordentliche Aufgabe.
Ja, genau. Aber man muss dazu sagen, es ist ja auch nur eine Empfehlung. Ne? Es ist wahrscheinlich eher wie ein Mini-Kochbuch zu lesen. Das soll ja auch den Leuten ein bisschen Anregungen geben. Und in so einem Kochbuch steht halt in der Regel seltener drin, iss einen Apfel, schäl dir eine Banane, irgendwie sowas.
Das stimmt. Wen die Menüs interessieren, wir setzen da auch einen Link in die Shownotes, dann könnt ihr euch da mal inspirieren lassen. Der WWF hat ja auch noch eine Analyse dazu durchgeführt, richtig?
Genau, also er hat diese 3 Szenarien genommen und sie mit der aktuellen Ernährung verglichen, die es hierzulande gibt und hat dann geschaut, wenn wir jetzt von der aktuellen Ernährung auf eines dieser Szenarien wechseln würden, welche Auswirkungen hätte das denn auf den Flächenverbrauch, auf die Treibhausgasemissionen, auf die Biodiversität und auf den Wasserverbrauch? Und da hat sich ganz klar gezeigt, dass man bei Flächenverbrauch, Treibhausgasemissionen und auch beim Biodiversitätsfußabdruck ganz klar eine Verbesserung erzielt, wenn man von der aktuellen Ernährung auf die flexitarische Ernährung umsteigt und wenn man auf vegetarisch umsteigt, sogar nochmal eine deutliche Verbesserung und vegan war dann nochmal ein bisschen besser.
Kannst du da auch konkret irgendwelche Zahlen nennen?
Genau, also wenn wir jetzt zum Beispiel mal über die Fläche sprechen, dann brauche ich bei einer flexitarischen Ernährung 18% weniger Fläche verglichen zu der aktuellen Ernährungsform. Also das ist fast ein Fünftel weniger. Bei vegetarisch sind es 46% weniger und bei vegan 49% weniger. Also fast nur noch die Hälfte der Fläche, die wir bräuchten, wenn wir uns vegan ernähren würden hierzulande. Genau, und beim Biodiversitätsfußabdruck, so hat der WWF das genannt, da kann man das nicht ganz so einfach sagen, weil man da ein bisschen auf die verschiedenen Länder schauen muss. Also da gäbe es zum Beispiel in Deutschland eine Verbesserung, aber noch größer wäre die Veränderung tatsächlich in Brasilien, weil da ja eben auch viel Futtermittel herkommt und eben da dann auch Regenwald gerodet wird. Und Regenwaldrodung ist dann eben wieder ein Flächenmaß, andererseits geht es da dann ja eben auch viel um die Artenvielfalt, die da zerstört wird.
Ja, absolut, absolut. Und Brasilien ist eben einfach ein sehr großes Soja-Anbaugebiet. Das ist ja wirklich das Soja, das dann als Futtermittel für unsere Nutztiere dient und nicht das unbedingt, was wir direkt essen. Das ist ein Mythos, dem viele aufsetzen, dass für das Soja, das Menschen, die sich vegan ernähren, konsumieren, auch wirklich viel in Brasilien angebaut werden würde. Das ist so tatsächlich nicht der Fall.
Ja, also gerade viele vegane Produkte sind ja auch bio und da kann man dann ja meistens auch schauen, auf dem EU-Bio-Siegel steht ja, aus welchem Land die Produkte kommen. Zumindest wenn es reine Produkte sind, kann man es relativ gut sehen. Also bei sowas wie Sojamilch oder reinem Tofu, also der auch nur aus Soja und vielleicht noch Salz besteht, da steht dann auch ganz oft EU-Landwirtschaft oder vielleicht sogar deutsche Landwirtschaft, österreichische Landwirtschaft drauf und dann weiß man eben, das ist kein Soja aus dem Regenwald.
Genau, schwieriger wird es, wenn dann EU-Nicht-EU-Landwirtschaft draufsteht. Aber das wird, glaube ich,
komplett anderer Podcast.
Genau, wird hier zu weit führen.
kommen wir zurück zu der Analyse des WWF. Also ich habe jetzt gerade schon über Fläche, Treibhausgasemissionen und Biodiversität gesprochen. Auch den Wasserverbrauch hat der WWF untersucht. Das war ganz interessant. Da kamen sie nämlich zu dem Schluss, dass bei einer Änderung von der aktuellen Ernährungsform auf eine dieser 3 Szenarien sich der Wasserverbrauch hingegen erhöhen würde und dabei einer veganen Ernährung sogar am meisten.
Okay, heißt also, man würde mehr Wasser verbrauchen oder man braucht weniger Wasser für den Anbau von Futtermitteln und Nutztierhaltung als zum Anbau von Früchten, Getreide, Hülsenfrüchte und so weiter. Hä? Bevor es weitergeht mit dem Podcast, hier nochmal kurz Werbung.
Wer die eigene Gesundheit und die seiner Mitmenschen erhalten will, braucht dafür eine gesunde Umwelt. Wir bei DM unterstützen unsere Mitarbeitenden am Arbeitsplatz, nachhaltigere Praktiken im Alltag umzusetzen und entwickeln so gemeinsam Schritt für Schritt ein tieferes Bewusstsein dafür. Unser Engagement für das Wohlergehen des Menschen und seiner Umwelt lässt uns mit Freude in eine enkeltaugliche Zukunft blicken.
Werbung Ende.
Genau, also bevor man da voreilige Schlüsse zieht, muss man da nochmal genau hinschauen. Das ist auch was ich damals getan habe, weil ich habe eine Berichterstattung über diese Analyse vom WWF gesehen und mich da auch geärgert, weil ich das irreführend fand, wie das aufgemacht war und plötzlich ist irgendwie als die böse Mandelmilch, die bösen Veganer dargestellt waren. Und genau, habe mich genauer mit diesem Bericht auseinandergesetzt und dann auch rausgefunden, worum genau ging es eigentlich. Zum einen muss man sagen, dass das Wasser, das die Tiere trinken, also die Schweine, die Kühe und so weiter und so fort, wurde gar nicht einberechnet. Das heißt, um diese Art von Wasser ging es überhaupt nicht. Wenn wir davon sprechen, dass sich der Wasserverbrauch erhöhen würde für eine Ernährung nach der PhD, sondern es ging nur um blaues Wasser.
Okay, blaues Wasser bedeutet Oberflächen- und Grundwasser, das für die künstliche Bewässerung entnommen wird, wenn das grüne Wasser, gibt es nämlich auch noch, nicht ausreicht. Das grüne Wasser ist Boden- und Regenwasser. Bedeutet, das blaue Wasser ist eigentlich wirklich ein kritischer Wasserverbrauch. Es gibt übrigens auch noch graues Wasser, das ist Frischwasser, das nötig ist, um Wasserverschmutzungen auszugleichen. Das, glaube ich, ist aber hier jetzt dann auch nicht relevant.
Genau, also eben wie du gesagt hast, das blaue Wasser ist das kritische Wasser, weil es eben gezielt entnommen wird für die künstliche Bewässerung und darum ging es dem WWF deswegen auch nur und da muss man sagen, dass die vegane Ernährung am schlechtesten abgeschnitten hat, aber auch die flexitarische schlechter als die bisherige, aber auch aus einem bestimmten Grund, nämlich nur deshalb, weil wir hierzulande Obst und Gemüse aus sehr trockenen Gegenden importieren.
Also beispielsweise aus Südspanien, aus Andalusien, das eine sehr trockene Region ist und da ja haufenweise Tomaten, Gurken angebaut werden, aber auch Erdbeeren und auch diese gefährlichen Früherdbeeren oder die gefährlichen, die besonders kritischen Früherdbeeren.
Ja, also in Deutschland, wo es ja doch ein bisschen mehr regnet als in Andalusien. Ich meine, jetzt diesen Sommer hatten wir sogar mal etwas mehr Regen. Ja. Da bauen wir dann halt hingegen Tierfutter an. Oder ne, Tierfutter haben wir auch schon drüber geredet. Wir holzen dafür Regenwald ab, wo es auch tendenziell mehr regnet und wir keine Bewässerung brauchen. Das heißt, wir holen Tierfutter von Gegenden, in denen es genug Wasser gibt. Und bringen aber da vielleicht auch trotzdem den Wasserkreislauf aus dem Gleichgewicht, zum Beispiel, wenn wir den Regenwald abholzen, weil wir müssen zwar nicht bewässern, aber ne, wenn man Bäume abholzt und einiges tut, das stört das Gleichgewicht auch ungemein.
Auf jeden Fall.
Und Obst und Gemüse und sowas holen wir eben aus den Gegenden, aus denen es wenig Wasser gibt. Und das ließe sich aber ja ändern. Also zum
Klingt
einen
auch nicht logisch, so wenn wir es mal so skizzieren, wie wir es aktuell tun.
Genau, ja. Also zum einen könnten wir eben, wenn wir weniger Agrarflächen für Tierfutter hätten, dann könnten wir die auch in Deutschland sinnvoll anders nutzen und da zum Beispiel Obst und Gemüse anbauen. Generell bräuchte es auch andere Anbaumethoden und Bewässerung. Also auch in Andalusien, da ist es super trocken und da werden illegale Brunnen gebohrt, aber auch da gäbe es Möglichkeiten, wie man besser bewässern könnte. Und das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, den der WWF eben auch aufmacht mit seiner Analyse. Er hat sich nämlich angeguckt, was ist es, was die Deutschen aktuell gerne essen. Und das sind Zitrusfrüchte, die halt sehr viel Wasser brauchen. Das sind Mandeln, die sehr viel Wasser brauchen. Und was könnte man eben stattdessen machen, anstatt dass man das, was man jetzt bei Fleisch weglässt, dann einfach mit genau den gleichen Früchten kompensiert, die man aktuell schon gerne und viel isst, könnte man ja auch auf andere Früchte setzen, also auf heimische Beeren zum Beispiel oder auf Nüsse, die hierzulande wachsen, wie Walnüsse, Haselnüsse und eben ja einfach sich vielleicht noch mal ein bisschen Gedanken machen, was man sonst so essen könnte. Auch zum Beispiel heimische Vitamin-C-Quellen wie Hagebutten. Gut, die isst man jetzt vielleicht nicht einfach so direkt mal, aber auch da gäbe es ja Möglichkeiten. Und das ist eben was, wo man auch merkt, dass die Planetary Health Diet vielleicht ein bisschen zu kurz kommt, wenn man nur auf die Lebensmittelgruppen schaut, also nur sagt mehr Obst oder mehr Gemüse, sondern dass man halt auch sagen muss, heimisches Gemüse, nicht sehr, nicht so wasserintensives Gemüse und all das.
Ja, voll. Heißt aber auch nochmal, damit ich es richtig verstanden habe, die Planetary Health Diet führt nicht zwangsweise zu einem höheren Verbrauch von kritischem Wasser. Denn wenn wir noch genauer drauf schauen, was wir essen und auch eben woher unser Essen kommt, können wir den Wasserverbrauch auf jeden Fall auch im Rahmen halten bzw. reduzieren.
Ja, also wenn wir eben neben der Planetary Health Diet noch weitere Maßnahmen ergreifen und uns überlegen, was wir essen, wenn wir unsere Landwirtschaft auch umgestalten, dann ist es eben auch möglich, da anders mit unserem Wasserhaushalt umzugehen und dann auch nachhaltig nach der Planetary Health Diet zu leben. Mhm. Und man muss auch dazu sagen, es galt ja auch nur für Deutschland, diese Empfehlungen. Also es kann in einem anderen Land ja ganz anders aussehen, was jetzt den Wasserverbrauch angeht. Genau, aber wir haben jetzt viel über Wasser, über Fläche, über CO2 und sowas gesprochen, also über Nachhaltigkeitsaspekte. Du hast ja vorhin auch gesagt, es soll ja auch um Gesundheit gehen. Da hast du dir auch nochmal näher angeschaut, wie gesund die Planetary Health Diet eigentlich ist, Lena.
Ja, genau. Und dazu ist auch kürzlich eine Langzeitstudie veröffentlicht worden. Die wichtigsten Erkenntnisse daraus waren, dass da haben StudienteilnehmerInnen über Jahre eben sich nach der Planetary Health Diet oder eben nicht ernährt. Und unter den StudienteilnehmerInnen, die PhD durchgezogen haben, ist die Sterblichkeitsrate gesunken. Es gab weniger Todesfälle durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, durch Krebs oder durch Atemwegserkrankungen. Und bei jedem dieser untersuchten Krankheitsbilder verringerte die Planetary Health Diet das Risiko daran zu sterben. Was ich schon bemerkenswert finde. Man muss aber gar nicht bis zum Äußersten, also bis zum Todesfall gehen, denn ganz allgemein empfiehlt die PhD ja, weniger Fleisch zu essen. Und das ist per se gesund. Das kann man so plakativ sagen. Denn rotes Fleisch, das ist Schweinefleisch, Rindfleisch, Kalb, Pferde, Lamm oder Ziegenfleisch. Und damit Steaks, Koteletts, Hack und so, also was man in Deutschland viel und gerne verzehrt. Ja. Das ist laut WHO, also laut der Weltgesundheitsorganisation, wahrscheinlich krebserregend. Es besteht ein möglicher Zusammenhang mit Darmkrebs, wenn man viel rotes Fleisch konsumiert, und auch mit Bauchspeicheldrüsen und Prostatakrebs. Schon mal schlimm genug, aber ja. Verarbeitetes Fleisch ist von der WHO seit 2015 sogar als krebserregend, also nicht wahrscheinlich krebserregend, sondern wirklich als krebserregend eingestuft. Wurst steht damit auf der höchsten Krebsrisikostufe. Ebenso wie Schinken, Leberkäse, Corned Beef. Also verarbeitetes Fleisch ist immer Fleisch, sobald es gekocht, gepökelt, geräuchert, fermentiert oder irgendwie anders haltbar gemacht wird. Finde ich schon krass, und das ist auch was Fleischfans vielleicht wirklich nicht gerne hören, aber ist krebserregend, also kann man nicht von der Hand weisen.
Ja, und da hat Fleisch trotzdem noch einen deutlich besseren Ruf als Rauchen bei vielen Menschen, aber eigentlich, wenn man dem Ganzen mal ins Auge blickt, ist es auch nicht gesund.
Absolut nicht. Die Planetary Health Diet empfiehlt also nicht nur weniger Fleisch, sondern empfiehlt auch den täglichen Kalorienbedarf, den man hat, vor allem über Vollkorngetreide und stärkehaltiges Gemüse, wie zum Beispiel Kartoffeln, zu decken. Das ist eigentlich in jeder Diät, die ich kenne, oder auch in den Ernährungsempfehlungen der DGE, das ist die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, genau so genannt, also eben mehr Vollkorn, gerne Kartoffeln und eben nicht nur weiße Brötchen oder auch Brezen, wie man in Bayern besonders gerne isst, ist auf jeden Fall auch gesund oder gesünder als die gängige Ernährungsweise hier. Viel Obst und Gemüse hatten wir jetzt ja schon angesprochen, kann man so rein für den Körper als auf jeden Fall gesund abstempeln. Hier auf jeden Fall der Hinweis, was wir vorhin ja auch schon gesagt hatten, saisonal und regional, damit es eben nicht nur uns, sondern auch dem Planeten gut geht. Da verlinken wir euch gerne auch den Utopia-Saisonkalender. Der zeigt euch schön Monat für Monat, welches Obst und Gemüse gerade bei uns Saison hat. Und ein weiterer Punkt ist auch noch, was wir vorhin schon hatten, Nüsse und Hülsenfrüchte. Nüsse als Fett und Hülsenfrüchte als Proteinlieferanten entspricht auch den gängigen Empfehlungen für eine gesunde Ernährung. Also ich würde schon sagen, dass die Planetary Health Diet an sich gesund ist, beziehungsweise gesünder, als sich viele Menschen in Deutschland derzeit ernähren. Und es wäre auf jeden Fall eine Verbesserung, den Fleisch- und Milchproduktekonsum zu senken, denn der ist einfach immer noch hoch, auch wenn zumindest der Fleischkonsum in den vergangenen Jahren ja rückläufig war.
Ja, und ich meine, du sagst, du hast jetzt Studien zitiert, du hast lauter Fakten genannt. Die Planetary Health Diet ist auf jeden Fall eine Verbesserung verglichen zu, vielleicht nicht zu jeder Person, die sich in Deutschland irgendwie ernährt, aber so zum Durchschnittsdeutschen auf jeden Fall.
Ja.
Sie ist noch nicht ganz perfekt. Zumindest gab es da Kritik, dass einige Mikronährstoffe darin nicht ausreichend berücksichtigt werden. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb eine Revision geplant ist. Also eine PhD 2.0 vermutlich. die wird voraussichtlich nächstes Jahr veröffentlicht. Das hat mir die EAT-Kommission, also von der diese
die Expertenkommission,
genau, die Expertenkommission, die das entwickelt hat. Genau, das haben die mir auf Nachfrage mitgeteilt.
Spannend. Mir ist noch ein Punkt auf jeden Fall wichtig zu erwähnen, denn die Planetary Health Diet ist ja mit dem Grundgedanken auch entwickelt worden, weltweit die Ernährung sicherzustellen und Hunger zu bekämpfen. Es gibt aber nicht nur Hunger zu bekämpfen weltweit, sondern in einigen Teilen der Welt auch Übergewicht und Fettleibigkeit. Beides führt zu drastischen gesundheitlichen Problemen. Übergewicht, insbesondere jetzt starkes Übergewicht, gilt als Risikofaktor für einige Erkrankungen, zum Beispiel Typ 2 Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auch Gelenk- und Rückenbeschwerden. Ich habe da auch ein paar Zahlen mitgebracht. Laut Statistischem Bundesamt, die Statis, waren 2019 rund 54% aller Erwachsenen in Deutschland übergewichtig. Also mehr als die Hälfte.
Ja, das ist viel.
Und andere Zahlen zeigen auch, dass in Deutschland jedes Jahr rund 100.000 Menschen an den Folgen sterben. 2019 ist schon ein bisschen her, aber ich habe keine aktuelleren Zahlen gefunden. In vielen in Deutschland fast 11% der Todesfälle, also mehr als jeder 10. Todesfall, auf Folgeerkrankungen von Fettleibigkeit. Das ist echt ein Riesenproblem, über das man nicht so gerne spricht. Muss man aber auch einfach mal benennen. Und die Planetary Health Diet versucht das eben auch anzugehen. Also wenn man sich daran wirklich hält und mit der Planetary Health Diet ist es ein möglicher Weg, starkes Übergewicht oder Fettleibigkeit in den Griff zu bekommen, wie halt bei anderen Diäten dann auch.
Das heißt, es ist noch ein guter Grund, sich mal an die PhD zu wagen und danach zu essen.
Ja, ich finde auf jeden Fall, ich finde das Konzept auch ganz gut. Ehrlicherweise detailliert abwiegen würde ich meine Mahlzeiten jetzt nicht. Habe ich auch irgendwie noch nie gemacht bislang. Sollten wir aber auch vielleicht gar nicht unbedingt. Du hast es ja vorhin auch gesagt, das sind Richtwerte immer und ja. Anregungen. Unsere Kollegin Kathi hat 2022 mit der Agrarwissenschaftlerin Britta Klein vom Bundeszentrum für Ernährung gesprochen. Und die Expertin hat zur PhD gesagt, und hier zitiere ich wieder: Wenn sich morgen die Hälfte der Menschen in Deutschland dazu entscheidet, auf die Planetary Health Diet umzusteigen, dann bricht in den Supermärkten der Republik das Chaos aus.
Kannst du das nochmal erläutern, was sie damit meint?
Ja, genau. Was meint die damit? Chaos könnte deshalb ausbrechen, weil wir in Deutschland zwar eine Überproduktion an Fleisch und Kartoffeln haben, aber von allen anderen haben wir eigentlich zu wenig. Das war das, was du vorhin auch schon gesagt hast. Wir importieren Obst und Gemüse, weil der Selbstversorgungsgrad bei Obst bei uns gerade mal bei um die 20% liegt. Bei Gemüse sind es 35%. Also wie du gesagt hast, wir importieren Zitrusfrüchte und so, weil wir die gerne essen.
Und weil wir sie günstiger auch kriegen. Also Zitrusfrüchte kriegen wir aus Deutschland jetzt eh nicht unbedingt. Genau. Aber man sieht es ja auch an Tomaten und anderen Früchten, die man theoretisch aus Deutschland bekommen könnte. Ne?
Und wenn wir halt nicht wollen, dass wir in Zukunft jetzt alle Erdbeeren nur noch aus Spanien importieren und die Nüsse alle aus Kalifornien, dann müssen wir uns wirklich die Landschaft, die Landwirtschaft hier anschauen und in die Lage versetzen, die nötigen Lebensmittel, die wir brauchen, auch anzubauen. Und wir hatten es ja vorhin auch schon, es würden Flächen frei werden, wenn wir weniger Tierhaltung und so betreiben würden. Ohne eine Transformation der Landwirtschaft wird es aber auch keine Transformation des Ernährungssystems geben. Wir brauchen einfach weniger Tierhaltung, damit wir weniger Futtermittel anbauen müssen und damit wir dann eben die freien Flächen für pflanzliche Lebensmittel, wie jetzt zum Beispiel Hülsenfrüchte, nutzen können.
Ja, also wie wir vorhin auch schon mal gesagt haben, wir müssen immer im Großen denken. Und ich glaube, das ist was, was auch immer so ein Problem bei oft bei der Nachhaltigkeitskommunikation ist, dass jemand sagt, ja, aber wir müssen doch das oder nein, wir müssen doch das. Nein, wir müssen halt viele Sachen zusammendenken, weil nur so funktioniert es dann.
Ja, absolut, genau. Und die, also ich finde die Planetary Health Diet ist, finde ich deshalb irgendwie so charmant oder so schön, eben weil es nicht nur eine Ernährungsform die neue Diätform ist, die halt die eigene Gesundheit im Blick hat, sondern wirklich halt eben auch Gesundheit im Großen und Ganzen, nämlich die Gesundheit unseres Planetens. Ist es also auf jeden Fall wert, aus unserer Sicht, sich damit mal auseinanderzusetzen. Und also ich finde die Rezepte, die wir da verlinken, auf jeden Fall wert, da mal das ein oder andere nachzukochen.
Müssen ja nicht alle drei direkt an einem Tag sein, sondern man kann das ja auch erstmal verteilt auf mehrere Wochen ausprobieren und dann ist es vielleicht auch nicht so anstrengend, dass man einen Koch braucht.
Genau, oder dann mehr kochen und einfach 2-3 Tage hintereinander essen.
Oder so.
Das mache ich ganz gerne. Vielen Dank, Jana, dass du uns das so schön auch erklärt hast mit Treibhausgasemissionen, Flächenmaß und so weiter. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen aus der Folge. Macht euch jetzt mit Freude ans Kochen und habt noch eine schöne Woche. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Was mir noch einfällt, vergesst natürlich nicht, wenn euch die Folge gefallen hat, unseren Podcast zu abonnieren, zu bewerten und über Feedback per E-Mail an podcast@utopia.de freuen wir uns auch immer. Ciao, ciao.
Tschüss, mach's gut.
Der Utopia Podcast.